Schönen guten Tag, Herr Vetter.
Guten Tag.
Ja, Herr Vetter, damit wir das irgendwie mal vorab klären können, was genau sind denn diese Reichsbürger und ihre Exilregierung?
Also die Reichsbürger und die Reichsdeutschen und ihre Exilregierung berufen sich darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland als Staatssubjekt nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Besatzungsmächte das nicht richtig hingekriegt haben, dass also da kein konkreter deutscher Staat entstehen konnte. Oft wird hier angeführt, insbesondere, dass ja das Grundgesetz nur eine vorübergehende Regelung sein sollte, dass eine neue deutsche Verfassung, wie vom Grundgesetz ja auch erwähnt, fehlt. Und noch weiter zurück geht es dann halt bis in die Reichsgründungen unter Bismarck und dann noch ganz weit zurück bis zu Karl dem Großen. Dort wird in der Regel immer gesagt, ja, da ist was schiefgelaufen durch Staatsakte und so weiter. Wer also in der Geschichte stöbert, der wird natürlich immer was finden, das möglicherweise formal juristisch nicht ganz richtig ist.
Und die Gerichte in Deutschland, die haben sich auch damit beschäftigt, viele Jahre lang. Die berufen sich oft auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1973. Darin steht der Satz, die Bundesrepublik sei nicht der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Ist es denn so einfach, das herzuleiten?
Das liegt einfach daran, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir stehen nicht unbedingt in einer schlüssigen Rechtsnachfolge zum Deutschen Reich, weil natürlich auch die Vorbelastung, die damit verbunden ist, insbesondere durch das letzte Kapitel der Nazi-Herrschaft, eher dazu führt, wie ich finde auch zu Recht, dass man sagt, wir müssen uns in gewisser Form von diesen Dingen distanzieren, die damals gelaufen sind. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Bundesverfassungsgericht meint, es gäbe keine Bundesrepublik Deutschland, sondern auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist die Bundesrepublik Deutschland wirksam gegründet worden. Und letztendlich ergibt sich das nach Meinung aller seriösen Völkerrechtler natürlich einfach auch dadurch, wie bei allen anderen Staaten, dass eine große und breite wechselseitige Anerkennung gerade im Bereich der Vereinten Nationen vorliegt. Also kurz gesagt, da entscheidet natürlich auch immer nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern einfach die normative Kraft des Faktischen. Wenn sich Länder gegenseitig anerkennen, dann existieren sie. Das beruht ja letztendlich, sagen wir es ganz offen, auf vorrangiger militärischer Macht. Aber so läuft das eben. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht, finde ich, auch völlig recht, wenn es sagt, die Bundesrepublik Deutschland existiert. Sie ist aber möglicherweise nicht die Nachfolgerin des Deutschen Reiches, wobei Letzteres eben auch nicht erforderlich ist.
Also wir gehen mal davon aus, dass die Bundesrepublik existiert. Diese Reichsbürger, wir haben das ja angesprochen, die haben trotzdem Exilregierungen, zum Teil sogar eigene Behörden gegründet, die Ausweise, Fahrerlaubnisse und Ähnliches rausgeben. Was machen die noch so im Anführungsstrichen Alltag?
Naja, es gibt, glaube ich, zwei Gruppen. Die Gruppe, die einen eher Sorgen machen sollte, ist die, die sich an der rechten Ideologie orientiert, die also hier aus dieser Reichsnachfolge auch eine politische Intention herleitet, nämlich auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also das Grundgesetz, zu negieren. Das ist eine politische rechte Bewegung. Die existiert, die ist aber Teil der rechten Bewegungen, die wir jetzt in Deutschland und Europa insgesamt haben. Ich glaube auch nicht, dass sie einer der ernstzunehmenderen Teile sind. Und da gibt es die anderen, das sind eigentlich so die Lustigen. Das sind die, die sich halt auch ganz offensichtlich einen gewissen Spaß daraus machen. Ja, da ist natürlich auch in der Negierung der jetzigen staatlichen Ordnung, da ist auch so eine gewisse anarchistische Grundhaltung enthalten. Das finde ich dann weitgehend viel spannender und auch sympathischer als die rechten Spinner, sage ich jetzt mal, weil da kommt etwas vom zivilen Ungehorsam auch zum Ausdruck, also eine Unzufriedenheit mit dem Staat, auch eine gewisse Provokation des Staates. Und das ist ja ähnlich dann, wenn man jetzt hier sich irgendwo einen Fehler durch Karl den Großen bei der Gründung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation raussucht. Das ist ja auch viel spannender und witziger im Prinzip. Das erinnert mich dann immer ein bisschen zum Beispiel an die berühmte Pastafari-Religion, die ja predigt, dass es nur einen sogenannten Spaghetti-Gott gibt. Das kann man natürlich alles machen, darf sich dann allerdings nicht wundern, wenn staubtrockene deutsche Gerichte dann nicht gerade so schäumen wie Henkel trocken und sich unglaublich darüber freuen, sondern das halt links liegen lassen.
Also trifft dann ein Verfassungsschutzbericht aus dem Jahre 2005 zu, in dem steht ganz jovial, die sind harmlos, weil beknackt.
Die allermeisten ganz eindeutig.
Sie haben gerade die deutschen staubtrockenen Gerichte in dem Fall angesprochen. Vor einem solchen steht ja morgen der selbsternannte Reichsbürger Daniel Schwarz. Und da geht es um ja nicht ganz so lustige Sachen, unter anderem, dass er Sprengstoff hergestellt haben soll. Was genau wird ihm denn da vorgeworfen?
Soweit ich das gelesen habe, ist es so, dass der Betreffende wohl ein großes Grundstück hatte, auf dem er größere Mengen an fragwürdigen Chemikalien zumindest in dieser Menge gelagert hat. In der sozusagen reichsdeutschen freien Presse im Internet wird das damit verteidigt, dass er ein gelernter Sprengmeister sei und für Filmproduktionen arbeite. Ich kann das so nicht beurteilen. Letztendlich bin ich aber von der Objektivität der Gerichte überzeugt, die diesen Teil, also das, was mit den Chemikalien und so weiter angeht, sicherlich richtig einordnen können. Das kann ein ganz schlimmer Fall von versuchten Terrorismus sein oder angedachten Terrorismus, kann aber in der Tat auch richtig sein, was er sagt. Das kann ich nicht beurteilen. Das andere ist ganz eindeutig. Es wird ihm ja nicht zur Last gelegt, dass er der Meinung ist, dass das Deutsche Reich niemals in seiner bisherigen Form untergegangen ist, sondern dass wir also sozusagen in einer Art Post-Weimarer Republik leben. Ihm wird nach meiner Kenntnis schlicht zur Last gelegt, dass er Steuern hinterzogen hat. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das zuständige Berliner Gericht wenig Verständnis dafür ausbringen wird, schon aus, wie ich finde, auch nachvollziehbaren Gründen. Der Richter und Sie und ich, wir werden wahrscheinlich auch Steuern zahlen, also wird man ihm das auf diesen einfachen Weg nicht durchgehen lassen.
Aber aus juristischer Sicht, spielt es dann überhaupt eine Rolle, dass er sich selbst als Reichsbürger oder Reichsdeutscher versteht?
Nein, das spielt so lange keine Rolle, wie die Reichsbürger und auch die Pastafaris, also die Lustigen unter den Reichsbürgern sozusagen, solange die keine tatsächliche Macht haben. Ja? Interessant wird das ja im völkerrechtlichen Sinne, aber auch im normalen Sinne der Gewaltenverteilung in einem Staat immer dann, wenn die staatliche Autorität bröckelt. Das heißt also, wenn die normale Autorität nicht mehr anerkannt wird, das sahen wir jetzt ganz aktuell in der Ukraine. Ja? Also da gab es auch eine Staatsmacht, nur die ist ja in der bisherigen Form mit ziemlicher Schimpf und Schande und schnell davongejagt worden. Wenn man mal unterstellt, dass sowas auch bei uns passiert, dann würden die Karten natürlich komplett neu gemischt. Oder schauen Sie sich die Französische Revolution an. Ja, da würde kein Franzose auf die Idee kommen zu sagen, oh Gott, die haben ja einen König gestürzt und sogar geköpft. Deswegen war das alles eine illegale Aktion. Sondern die politische Macht und auch die tatsächliche Macht ist natürlich immer die Macht des Stärkeren. Und solange wir in Deutschland hier ein, wie ich finde, im Großen und Ganzen noch funktionierendes Staatsgefüge haben, das auch von den Bürgern getragen wird, haben die Reichsbürger halt keine Chance. Die einzige Chance, die sie vielleicht hätten, wäre, dass sie irgendwelche Enklaven gründen und sich dann im Rahmen der jeweiligen Gemeindeordnung sozusagen gewisse autonome Rechte geben. Das würde aber mit Sicherheit nicht die Steuerhoheit umfassen.
So einen Fall gab es ja, um das abzuschließen, in Sachsen, wo sich ein deutsches Polizeihilfswerk gegründet hat und selbstständig da auch mal einen Gerichtsvollzieher vertrieben. Aber da schreitet der Staat dann doch relativ rigoros ein, oder?
Ja, natürlich. Der Staat schreitet bei uns rigoros ein, weil er bei uns in Deutschland sozusagen noch die Power hat oder hoffentlich auch weiterhin die Power hat. Das heißt, das staatliche politische Monopol und das Gewaltmonopol, es beruht immer auf Konsens. Gerade das politische Monopol, solange die Menschen hinter der Regierung stehen, auch die SPD-Wähler stehen ja mittlerweile hinter dieser Regierung, wie wir wissen, also die hat ja eine breite Basis, solange funktioniert das. Und solange die Polizei, und das ist dann der nächste Aspekt, solange die Polizei und das Militär in dem jeweiligen Land auf die Politik hören und sozusagen deren Willen exekutieren, dann klappt das noch. Und solange die Reichsbürger, also das ist vielleicht der gefährlichere Teil, militärisch nicht die Macht haben und solange sie politisch nicht die Macht haben, dann müssen sie sich halt auf symbolische Aktionen beschränken. Und dabei bin ich fest von überzeugt, wird es zunächst in Deutschland auch auf jeden Fall bleiben.
Und Militärputsche sind dann doch nicht dem deutschen Geist offensichtlich entsprechend. Über das gesellschaftspolitische Phänomen der Reichsbürger oder Reichsdeutschen und das morgige Gerichtsverfahren gegen den selbsternannten Reichsbürger Daniel Schwarz habe ich mit Udo Vetter gesprochen. Er ist Anwalt und Strafverteidiger aus Düsseldorf und betreibt den Lawblog. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Vetter.
Ja, schönen Tag noch.